Und dann kommen wir zum Wort Gottes für den heutigen Sonntag. Steht in Matthäus 10, die Verse 34 bis 39. Matthäus 10, 34 bis 39. Da sagt Jesus, meint nicht, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer nicht sein Kreuz aufnimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Wer sein Leben findet, wird's verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, wird es finden. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Ja, liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, das ist wohl einer der ruppigsten Texte des Neuen Testaments, eine ganz besonders schwer verdauliche Kost. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, Frieden zu senden. Wörtlich heißt es eigentlich zu werfen auf die Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu senden und wieder hier eigentlich das Wort verwerfen, sondern das Schwert. Und deshalb habe ich auch als Überschrift, als Thema dieser Predigt gewählt, Jesus wirft das Schwert auf die Erde. Jesus wirft das Schwert auf die Erde, nicht den Frieden. Das Schwert ist hier im Wesentlichen natürlich nicht wörtlich gemeint. Es ist vor allem ein bildhafter Ausdruck der geistlichen Schlachten, die es in der Jesus-Nachfolge zu schlagen gilt. Wobei in diesen Schlachten das Schwert dann durchaus auch ganz wörtlich ins Spiel kommen kann. Das bildhafte Verständnis des Schwertes schließt das Wörtliche hier definitiv nicht aus. Denn es geht zwar im eigentlichen Wesen um geistliche Schlachten, und da hat das Schwert nichts verloren. Luther hat zu Recht betont, dass geistliche Schlachten ausschließlich mit dem Geist und dem Wort Gottes zu führen sind. Wo kommt dann das Schwert ins Spiel? Weil wir in einer gottlosen Welt leben. Und Gott und damit geistlose Weltmenschen, welche den Heiligen Geist eben nicht haben, die versuchen immer wieder auch geistliche Fragen mit menschlicher Gewalt, mit dem Schwert zu entscheiden. Also das Schwert kommt nicht von unserer Seite ins Spiel, sondern von der Gegenseite, ganz wichtig. Aber dann kann eben auch eine geistliche Schlacht ganz schnell auch in weltlich brutale Gewalttat ausarten, wie die Christen von Anfang an immer wieder erfahren musste. Mancher von ihnen hat durchs Schwert das Leben gelassen. Dabei ist uns Christen solche Gewalttat wesensmäßig fremd. Deshalb wundert und stört es uns, dass Jesus die Verantwortung für diese Gewalttat letztlich auf seine Kappe nimmt. Uns stört die Verantwortung Jesu für den Unfrieden. Uns stört der Begriff Schwert. Er selbst bezeichnet sich ja ganz ausdrücklich als den, der das Schwert auf die Erde wirft und nicht den Frieden. Auch das gilt recht zu verstehen. Jesus schickt uns damit natürlich nicht mit Schwertern bewaffnet in einen heiligen Krieg gegen die Ungläubigen. Das gerade ja unterscheidet ganz wesentlich uns Christen von dem Islam. Nein, die Grundaussage ist hier nichts anderes, als was Jesus andernorts auch immer wieder mit anderen Worten betont. Etwa in der Einleitung dieses Abschnitts, es geht ja im ganzen Abschnitt um die Jesus-Nachfolge und um den Kampf in der Jesus-Nachfolge, sagt Jesus, Vers 16, ich sende euch wie Schafe mitten unter Wölfe. Wie Schafe unter Wölfe. Schafe tun sich weder durch besonders gewaltige Reißzähne, noch durch mächtige Tatzen und auch nicht durch messerscharfe, tödliche Krallen hervor. Es besteht Feindschaft zwischen den Schafen und den Wölfen, aber die Aggression geht eindeutig nicht von den Schafen, der Gemeinde Jesu aus, sondern von der Welt, den Wölfen. Aber diese Feindschaft, und es ist wichtig zu verstehen, zwischen Schafen und Wölfen ist wesensmäßig, naturgemäß. Jesus will den Unfrieden nicht. Ganz im Gegenteil. Das Ziel seines Friedens, seines Kommens, ist der Friede. So haben wir es in den Abschnitten aus Jesaja 9, 5 und 6 und 52, 7 und 8 in der Lesung gehört. Da begegnet uns Jesus in Jesaja 9, Vers 5 als der Friedefürst schlechthin. Jesu innerstes Wesen ist Frieden. Und in Jesaja 52, Vers 7 wird auf sein Wirken und das seiner Boten hingewiesen mit den Worten: Wie lieblich sind die Füße der Boten, die da Frieden verkündigen. Das ist unsere Aufgabe. Ohne Zweifel, Jesus ist gekommen, Frieden zu bringen. Und seine Jünger sendet er aus als Friedensboten und als Friedensträger. So sagt er im gleichen Kapitel, Vers 13, und wenn das Haus würdig ist, so kommt euer Friede darauf. Das heißt, wenn Christen, echte, wahrhafte, wiedergeborene Christen, die den Geist Gottes haben, dann ist in ihnen Frieden Gottes. Und wenn sie ein Haus betreten, bringen sie diesen Frieden in dieses Haus hinein mit. Und der Friede Gottes, wenn das Haus sie aufnimmt, offene Ohren und offene Herzen hat für sie und ihre Botschaft, dann kommt dieser Friede Gottes ganz real und praktisch auf dieses Haus. Ist es aber nicht würdig, so kehrt euer Friede wieder zu euch zurück. Und gehen sie und nehmen den Frieden wieder mit. Aber es ist ganz wichtig an dieser Aussage, Christen sind naturgemäß durch den Geist Gottes, durch die Gemeinschaft mit Jesus Friedensträger. Wir haben nicht nur Frieden zu verkündigen, wir bringen Frieden mit, wir tragen Frieden mit uns. Und es kann gar nicht anders sein, denn Jesus hat uns Frieden gegeben. Er sagt, Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Johannes 14, 27. Wo Jesus geht und steht, verbreitet er Frieden. Die blutflüssige Frau entlässt er mit dem Gruß, geh hin im Frieden. Seine Jünger begrüßt er auferstandene, Friede sei mit euch. Und in Matthäus 5, 9 stellt er fest, selig sind die Friedfertigen. Wir sehen also, das Evangelium ist durch und durch eine Botschaft des Friedens. Und dieser Friede wird sich ausbreiten, wo immer Menschen das Evangelium annehmen und danach leben. Aber es ist nur die eine Seite. Das ist das Problem. Die Sache mit dem Frieden ist nicht so einfach. Das haben mittlerweile sogar die angeblichen Pazifisten kapiert, wenigstens manche von ihnen. Frieden wird nicht einfach nur so, weil ein paar das wollen. Friede kann nur geschaffen werden, indem der Zerstörer des Friedens, der Böse, der Unruhestifter, überwunden wird. Und dieser Böse ist Satan. Der gibt aber nicht kampflos auf. Wenn Jesus als Friedensbringer ins Reich Satans, ins Reich des Bösen, ins Reich des Unfriedens, des Hasses und satanischer Gewalt eintritt, dann ist die erste Folge unausweichlich das Schwert, nämlich der Kampf zwischen dem Reich des Lichts und dem Reich der Finsternis. Martin Luther schrieb schon dazu, jedermann klagt und schreit, das Evangelium mache viel Unfrieden. Hader und unordentliches Wesen in der Welt und es stehe alles schlimmer, seit das Evangelium aufgekommen ist, als vorher, wo es fein stille zuging und keine Verfolgung war und die Leute miteinander lebten als gute Freunde und Nachbarn. Solchen unnützen Mäulern ist zu antworten, es kann und soll nicht fein zugehen. Interessant, Luther sagt, es kann und soll nicht fein zugehen. Warum? Denn wie sollte es wohl zugehen, wo der Teufel das Regiment hat und dazu dem Evangelium Todfeind ist? Darum hoffe auf keinen Frieden und stilles Wesen, solange sich Christus mit seinem Evangelium in des Teufels Reich legt. Und wehe des Wohlgehens und guten Gemachs, das vorher gewesen ist und sie jetzt wünschen und begehren, denn das ist ein gewisses Zeichen, dass der Teufel mit aller Gewalt regiert und kein Christus da ist. Wenn der Teufel unangefochten herrscht, gibt's keinen Krieg, dann herrscht Frieden, aber ein dämonischer Friede. Und er sagt weiter, wie ich leider besorgt bin, dass es wieder so gehen wird und das Evangelium allzu früh von uns Deutschen kommen wird, wonach solche Schreier jetzt ringen. Und wenn wir den Frieden, der heute in weiten Teilen zwischen der Christenheit, Kirchen und Freikirchen und der Welt herrscht, anschauen, dann hat sich dieses Wort, diese Ahnung, diese finstere Ahnung Martin Luthers betrüblich erfüllt. Hätten wir die passende instrumentale Begleitung dafür gehabt, dann hätten wir heute Morgen zu Beginn des Gottesdienstes das Lied gesungen, Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. Ihr wisst aber wahrscheinlich auch, wie die dritte Strophe dieses Liedes heißt. Jesus ist kommen, der starke Erlöser, bricht dem gewappneten Starken ins Haus. Bricht dem gewappneten Starken ins Haus. Und wenn das geschieht, wenn ein Mächtiger einem gewappneten Starken ins Haus bricht, dann klirren die Schwerter, dann werden Schädel gespalten, dann rollen Köpfe. Entschuldigt, wenn ich das so brutal sage, aber das ist Wirklichkeit. Geistlich wie menschlich übertragen gesprochen. Da prallen die gewaltigsten Machtblöcke des gesamten Universums aufeinander in einer Schlacht, in der es um alles oder nichts geht. Independence Day oder Star Wars oder wie die epochalen Filmschlachten alle auch heißen mögen, in denen das Schicksal der Erde oder des gesamten Universums auf dem Spiel steht, filmtechnisch, sind alles Peanuts, nichts gegen diese Schlacht, sowohl im Ausmaß wie in der Bedeutung. Denn hier steht die versammelte Streitmacht des Bösen, Satan mit all seinen Dämonen, die er mit in den Aufstand gegen Gott hatte reißen können, samt all seinen irdischen Helfershelfern und Dienern dem Heiland gegenüber. Und wir mittendrin. Wir als Gemeinde mittendrin. Ja, liebe Geschwister, Jesus Nachfolge ist nichts für Sissis. Deshalb sind auch Begriffe wie Jesus Launch eine totale geistliche Irreführung. Eine Launch ist ein exklusiver und luxuriöser Warte- und Aufenthaltsraum für Reisende. Das ist der eigentliche Sinn dieses Begriffs. Etwa ein Flughäfen. Eine Jesus Launch ist demnach ein gehobener Wartesaal, bis Jesus wiederkommt. Die Botschaft des Begriffes Jesus Launch ist, hier kannst du in gehobener Atmosphäre locker abhängen, bis Jesus zur Entrückung wiederkommt. Wir bieten dir alles, um dir den Aufenthalt bis dahin so angenehm wie möglich zu machen, und Wohlfühlen ist deshalb auch das hauptsächliche Stichwort in diesem Zusammenhang. Auf der Internetseite einer Gemeinde heißt es auch entsprechend, der Text, ich lese ihn euch vor, der ist da auf dem Bild etwas klein, Jesus Launch ist ein Gottesdienst zum Ankommen, Wohlfühlen und Gott erleben. Diese Veranstaltung ist speziell von jungen Leuten für junge Leute gemacht. Wir haben uns gefragt, wie würde wohl ein Gottesdienst aussehen, wo wir gerne hingehen und wo wir uns wohlfühlen würden. Was dabei herauskam, wie der Name schon sagt, eine launchige Atmosphäre und frischer Style im Programm, der Musik, im Bistro danach. Allgemein eine ansprechende Art, wie der lebendige Glaube an Jesus vermittelt wird. Schau dir es doch einfach mal an, alles für dich. Ich glaube, das könnt ihr auch ganz rechts noch selber lesen, das ist etwas größer, alles für dich. Eine Jesus Launch ist demnach also ein rundum Wohlfühlpaket für weichgespültes Christsein, indem man relaxed Kaffee schlürfend aus dem Plüschsessel direkt in den Himmel entrückt wird. Aber natürlich erst nicht zu früh, erst nachdem man viele Jahre die gehobene Wiener Kaffeehausatmosphäre mit christlicher Hintergrundmusik genossen hat. Dann irgendwann, wenn man genügend Jesus gefeiert und Jesus gelauncht hat, dann darf er kommen und einen holen. Es ist sehr traurig. Da mag noch so viel echte missionarische Motivation dabei sein, junge Menschen zu einem Leben mit Jesus einzuladen. Diese Motivation will ich den Verantwortlichen nicht absprechen. Aber wenn man es so anpackt, Was kann da anderes rauskommen als bestenfalls eine völlig verweichlichte und aufs eigene Ich und Wohlergehen konzentrierte Fehlform der Jesus-Nachfolge? Alles für dich. Ich und mein Wohlergehen, wir stehen im Mittelpunkt. Jesus ist da, damit mir's gut geht. Da bekommt der junge Mensch in der Startphase eine völlig falsche Form der Jesus-Nachfolge vermittelt. Nein, Jesus-Nachfolge ist nicht lockeres Abhängen in launchiger Atmosphäre mit Musik und Bistro. In die Jesus-Nachfolge eintreten heißt eintreten in die härteste und längste Schlacht, die in der Geschichte des Universums jemals geschlagen wurde. Und diese Schlacht wird endgültig erst beendet sein nach dem tausendjährigen Reich. Im tausendjährigen Reich kommt so eine Zwischenphase des Friedens, aber wir wissen, dann wird Satan nochmal freigelassen und erst dann kommt der endgültige Friede. Wenn Satan dann in den feurigen Pfuhl geworfen ist und diese Erde vergeht und Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde schafft, da wird dann das Böse komplett und völlig abgetan sein. Aber erst dann, da wird vollkommener Friede sein. Dann ist da launchige Atmosphäre ohne Ende, wenn wir mal so wollen, aber eben erst dann. Und bis dahin haben wir noch ein Stück. Erst einmal treten wir in diesen Tagen in die heißeste Endphase dieser Schlacht ein. Und wer sich in der Jesus Lounge aufhält, während diese Schlacht tobt, der ist definitiv am falschen Ort. Man kann in der Jesus Lounge zwar dem Schlachtgetümmel entgehen, aber ich befürchte, man entgeht damit auch der Entrückung und damit auch dem himmlischen Erbe. Gemeinde Jesu darf diesen Kampf durch Anpassung an die Welt und durch Duldung falscher Lehren in ihren Reihen nicht ausweichen. Diese Gefahr wurde schon lange vor uns erkannt, von Anfang an und auch nochmal schon zu Beginn des Dritten Reiches. Die dritte Bekenntnissynode in Berlin-Steglitz formulierte am 26. September 35. Interessant, was sonst schon vor 70, 80 Jahren formuliert, sprachlich auf den Punkt gebracht wurde. Falsch ist jeder Friede, in dem der Irrlehre neben der Wahrheit des Wortes Gottes ein Daseinsrecht in der Kirche eingeräumt wird. Eine Kirche, die meint, mit der Irrlehre Frieden schließen zu können, beraubt sich der Verheißung ihres Herrn und zerstört sich selber. Haben Kirchenleute vor 80 Jahren formuliert, man höre und staune. Da war der Geist Gottes auch noch in den Landeskirchen, nicht wahr? Und dieser Kampf um die Wahrheit, um die Treue zum Herrn ist uns geboten. Und dieser Kampf, so sagt Jesus, wird bis in unser engstes und familiäres persönliches Umfeld reichen. Er wird hineingehen mitten in den engsten Kreis der Familie, denn ich bin gekommen zu entzweienden Menschen mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Dass tyrannische Regierungen, ob Kommunisten oder Nationalsozialisten, sei es im Dritten Reich oder in der DDR, in der Sowjetunion, in China, in Nordkorea und so weiter, Christen verfolgen, damit rechnen wir. Dass Muslime Christen verfolgen, das kennen wir seit der Entstehung des Islam vor 1400 Jahren als regelmäßige, brutale Wirklichkeit. Darauf sind wir zumindest theoretisch vorbereitet. Aber unsere eigenen Hausgenossen. Dazu gehörten früher noch die Knechte und Mägde, die Sklaven und so weiter dazu zum Haus. Heute sind es vor allem die unmittelbaren Familienangehörigen. Ja, Christen in der DDR haben das damals so erfahren. Theo Lehmann, von dem wir das Lied vor der Predigt gesungen haben, zusammen mit Jörg Swoboda, als der in seine Stasi-Akte geschaut hat, da sind ihm die Augen übergegangen. Wie er von engsten Freunden, für die er die Hand ins Feuer gelegt hätte, verraten und verkauft worden war an die Stasi. So ging es vielen. Und heute herrschen zum Teil schon in Deutschland wieder ganz ähnliche Verhältnisse und schlimmer. Kaum einer traut noch dem anderen. Eine Atmosphäre der Angst und des Schreckens liegt längst wieder über unserem Land. Das ist das Werk Satans. Schauen wir auf den Islam. Da bringen Eltern und Geschwister die eigene Tochter oder Schwester um, weil sie angeblich die Familienehre beschmutzt hat. Und so stachelt Satan die engsten Freunde und Verwandten gegeneinander auf, dass sie schlimmer als die wilden Tiere übereinander herfallen. Und wo Satan am Werk ist, da kann das nicht nur im Islam, da kann das überall geschehen, sogar in christlichen Gemeinden und Familien. Dann lassen sich die engsten Freunde und Angehörigen kaufen oder erpressen oder fallen der medialen Gehirnwäsche zum Opfer und meinen gar noch, Gott einen Gefallen zu tun, wenn sie die ans Messer liefern, die dem Herrn Jesus in Treue nachfolgen. Und dann sagt Jesus, kann es zu Situationen kommen, da steht die Liebe zum Kind gegen die Liebe zum Herrn. Dann steht die Liebe zum Mann oder zur Frau gegen die Liebe zum Herrn. Und gebe ich dann die Treue zum Herrn auf, um der zwischenmenschlichen Liebe willen? Und diese Frage stellt sich bei weitem nicht nur in dieser ultimativen Verfolgungssituation. Diese Frage stellt sich eigentlich im Alltag der Jesus-Nachfolge an vielen, vielen Stellen, wo die Frage ist, was steht für mich in meinem Leben an erster Stelle? Die Treue zu Jesus oder mache ich Abstriche an der Treue zu Jesus aus mitmenschlicher, zwischenmenschlicher Rücksichtnahme? Mir stehen viele Beispiele vor Augen, muss ich hier nicht nennen. Ganz relevant, fast in jeder Biografie, in jedem Menschenleben, in jeder Gemeinde, immer wieder. Liebe Geschwister, das sind wohl die brutalsten Entscheidungssituationen, die wir uns vorstellen können. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich. Es gibt allerdings auch viele Missverständnisse darüber. Mehr lieben heißt anderes an die erste Stelle setzen. Das heißt nicht, dass wir unsere Familienangehörigen nicht lieben sollen, wäre ganz falsch. Wir sollen uns auch nicht von ihnen trennen. Wir müssen hier das Geistliche vom Natürlichen und Weltlichen unterscheiden. Auch wenn Eltern, Kinder, andere Angehörige unseren Weg der Jesus-Nachfolge ablehnen und selbst ganz andere Wege gehen, muss das eine liebevolle und fürsorgliche familiäre Gemeinschaft nicht hindern. Denn die spielt sich auf der menschlich-natürlichen Ebene ab. Und selbst auf der geistlichen Ebene gilt ja, liebet eure Feinde. Selbst wenn uns engste Freunde und Familienangehörige geistlich zu Feinden geworden sein sollten um Jesu willen, dann sollen wir sie doch von Herzen lieb haben und für sie da sein. Da wird viel falsch gemacht im christlichen Bereich, wenn man das Geistliche vom natürlich-menschlichen nicht unterscheidet. Aber wir dürfen uns nicht von ihnen abhalten lassen, selbst konsequent und treu auf dem Weg der Jesus-Nachfolge zu bleiben. Darum geht's. Sonst sind wir Jesu nicht würdig. Wer anderes als Jesus an die erste Stelle seines Lebens setzt, das ist die knallharte Aussage, der ist sein nicht wert. Und Jesus lässt uns dabei keinen Millimeter Spielraum. Keinen Millimeter. Er sagt, wer sich dann für seinen Vater oder seine Mutter entscheidet, der ist meiner nicht würdig. Wer sich dann für seinen Sohn oder seine Tochter entscheidet, der ist meiner nicht würdig. Wer dann sein Kreuz nicht auf sich nimmt, diese brutale Entscheidung zugunsten Jesu zu treffen, der ist meiner nicht würdig. Dreimal sagt er es in kompromissloser Härte. Er sagt nicht, das ist der Weg für die geistliche Elite. Das ist der Weg für besondere Ausnahmesituationen. Er sagt, dieser Weg und diese Entscheidung gilt ausnahmslos. Wer anders entscheidet, ist meiner nicht würdig. Das ist also ein Weg, der wesensmäßig zur Jesus-Nachfolge gehört. Und das klingt gar nicht nach Jesus-Lounge, nach Bistro und Wohlfühlatmosphäre. Niemand, der zu Jesus gehören, der mit Jesus das Ziel erreichen will, kommt drumherum, aus der Jesus Lounge aufzutauchen, wenn der Schlachtruf ertönt. Aber ich bezweifle, dass diejenigen in der Jesus Lounge die nötige Vorbereitung und das rechte Training für diese Schlacht erhalten haben. Wer den bequemen Weg der Nachfolge sucht, wer durch Verleugnung, durch Anpassung sein irdisches Leben findet, sagt Jesus, der wird das wahre Leben, das Leben mit Gott verlieren. Vers 39. Wer aber auf dem geraden Weg der Nachfolge bleibt, wer den Weg der Selbstverleugnung, der Entsagung, des Kreuzes, der Schmach, der Verfolgung bereit ist zu gehen, wenn es die Treue zu Jesus erfordert. Wir müssen es nicht suchen. Aber wenn es die Treue zu Jesus erfordert, wer manches an irdischer Bequemlichkeit und launchiger Atmosphäre hingibt um Jesu willen, der wird das wahre Leben gewinnen. Und das steht fest, denn der Sieg steht fest. Und das, liebe Geschwister und liebe Gäste, ist der ganz große Trost in diesem so ruppigen Abschnitt, auch wenn es nur am Schluss noch ganz klein ein bisschen anklingt. Wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's finden. Häng dich nicht an das, was du sowieso nicht halten kannst. Dieses Leben kann keiner von uns halten. Es wird uns genommen, früher oder später. Sondern halte dich an das, was dir keiner nehmen kann. Das Leben mit Gott. Und das ist eine felsenfeste und verbindliche Zusage. Niemand, der sein Leben hier für Jesus in die Waagschale wirft, wird in der Ewigkeit leer ausgehen. Und in aller Regel haben wir auch hier in dieser Welt schon eine innere Ruhe. Die mag durch Schlachtgetümmel immer wieder angefochten sein. Das geht mir auch nicht anders. Diese innere Ruhe, das ist keine statische Ruhe, das ist eine sehr dynamische Ruhe mit manchem Auf und Ab. Aber sie darf da sein, weil wir wissen, Jesus steht an unserer Seite. Jesus ist in unserer Mitte. Jesus kämpft und siegt durch uns. Und da gehören zum Schluss auch noch die Verse davor dazu. Jesus hat diese Verse 34 bis 39 ja vorbereitet mit dem Hinweis auf seine Macht, seine Liebe und seine Fürsorge. Er sagt in Vers 28, vorausblickend auf diese Gefahren, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, aber die Seele nicht zu töten vermögen, die euch nur das Unwesentliche, aber nicht das Wesentliche rauben können. Alle Feinde dieser Welt können euch keinen wirklich ernsthaften Schaden zufügen, so weh es im Moment und im Einzelnen auch tun mag. Aber was sind die Leiden dieser Zeit gegen die Ewigkeit? Und da haben die Mächte dieser Welt, da hat nicht mal Satan Macht. Denn Leib und Seele verderben in die Hölle, das kann auch der Teufel nicht, wie manche irrtümlich meinen. Das kann nur einer, der lebendige Gott. Und den fürchtet, sagt Jesus. Aber den kennen wir, Kinder Gottes, als unseren liebenden Vater. Und dann veranschaulicht Jesus diese Liebe des Vaters. Das sagt er alles, bevor er vom Schwert redet. Werden nicht zwei Sperlinge für ein paar Pfennige verkauft? Und nicht einer von ihnen wird auf die Erde fallen ohne euren Vater. Vers 29. So sorgsam achtet euer himmlischer Vater sogar auf jeden einzelnen Spatzen, der auf dieser Erde rumflattert. Und wie viel mehr auf euch. Bei euch sind selbst die Haare des Hauptes gezählt. Ist das nicht eine unglaubliche Aussage? Wie detailgetreu, wie ins winzigste bisschen unseres Lebens gehend die Liebe und die Fürsorge des himmlischen Vaters da ist. Jedes einzelne Haar, das uns vom Kopf fällt, nimmt er zur Kenntnis, weil er so genau auf uns Acht hat. Fürchtet euch nun nicht, ihr seid viel vorzüglicher als viele Spatzen. Mich hat heute Morgen noch beim nochmal Durcharbeiten interessiert, was steht da eigentlich im Griechischen für vorzüglicher? Das griechische Wort, das da steht, heißt eigentlich sich unterscheiden. Ganz schlicht, eigentlich nur sich unterscheiden. Jesus sagt, ihr unterscheidet euch von den Spatzen. Und dann kommt der Sinn dazu im Sinne von hervorheben. auffallen, mehr wert sein. Denn was ist das Besondere am sich unterscheiden? Wer sich unterscheidet, fällt auf. Wenn unter lauter Menschen mit maximal 1,80 Meter einer drunter ist mit 2,10 Meter, der fällt auf, den sieht man sofort als allerersten, der ragt raus. Wenn unter lauter schwarzhaarigen Menschen ein Blonder dabei ist, wenn er nicht gerade so klein ist, fällt er auf. Den sieht man als erstes, weil er herausragt aus der Masse. Und das ist der Sinn, das ist die Botschaft. Als Kinder Gottes unterscheidet ihr euch nicht nur von den Spatzen, sondern von allen Lebewesen im gesamten Universum. Wenn der himmlische Vater von seinem Thron auf die Erde sieht, dann sieht er als allererstes euch, weil wir uns unterscheiden. Und er sieht auf uns als allererstes und allerwichtigstes und sagt, auf die habe ich ganz besonders Acht. Die sind in meiner Hand geborgen und niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Und ich bringe sie sicher in die Ewigkeit. Amen.